Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Benedikt Schulz. Hallo. Befristung, ein echtes Reizwort im Wissenschaftsbetrieb. Und darin wird offenbar auch die jüngste Einigung im Hochschulpakt, Zukunftsvertrag, so heißt das Ding ja jetzt, da wird diese Einigung möglicherweise auch nur bedingt etwas daran ändern. Das Ausmaß an atypischen Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft in Deutschland, das ist und bleibt bemerkenswert. Wir berichten aber in dieser Sendung über eine Hochschule, da wird sich jetzt etwas ändern, und zwar im großen Maßstab. Außerdem geht es in dieser Sendung um eine Petition bayerischer Schülerinnen und Schüler. Und da geht es diesmal nicht ums Abitur, sondern um Depressionen, die endlich von der Bildungspolitik ernst genommen werden sollen. Der Hochschulpakt ist seit vielen Jahren gewissermaßen das Care-Paket im deutschen Wissenschaftsbetrieb, um die strukturelle Unterfinanzierung nicht zu lösen, aber immerhin zu lindern. Care-Pakete sind irgendwann alle. Der neue Hochschulpakt heißt jetzt Zukunftsvertrag und der hält theoretisch dauerhaft. Und an einer Hochschule hat diese Einigung etwas bewirkt, wenn auch eher indirekt. In Kassel. Da hat sich vor einiger Zeit schon eine Initiative gegründet, Uni Kassel unbefristet, um gegen die Befristung dort zu kämpfen. Das Problem gibt es ja deutschlandweit, aber in Sachen Ausmaß setzt die Uni Kassel bislang nochmal ganz andere Maßstäbe. 90% des wissenschaftlichen Personals sowie viele Verwaltungsangestellte dort sind nur befristet angestellt. Dass sich das ändern muss, sieht auch die Hochschulleitung so, und mehr Geld durch den Hochschulpakt macht es jetzt auch möglich.
Mein Name ist Carmen Moreschan. Ich arbeite seit 2012 im International Office und betreue da internationale Studierende auf einer befristeten Stelle.
Carmen Moreschan kann sich jetzt Hoffnung machen, dass ihre befristete Stelle an der Uni Kassel bald in eine Dauerstelle umgewandelt wird. Dafür hatte sie in der Initiative Uni Kassel unbefristet gekämpft, gemeinsam mit den Gewerkschaften Verdi und GEW. Der Kasseler Unipräsident Rainer Finkeldey unterstützt nun die Forderungen der Initiative, insbesondere im Hinblick auf die sogenannten Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Diese erhalten die Lehre an vielen Fachbereichen der Uni Kassel mit bis zu 18 Semesterwochenstunden aufrecht. Für wissenschaftliche Forschung, die zu den Grundlagen einer Universität gehört, bleibt da keine Zeit mehr. Dennoch will der Kasseler Unipräsident Finkeldey diese umstrittenen Stellen nun weitgehend entfristen.
Bei Lehrkräften für besondere Aufgaben, hier wieder das Beispiel, sind wir durchaus nah beieinander, und die Forderungen, die gewerkschaftlichen Forderungen nach Anteilen von 70-80% unbefristeten Stellen im Bereich der Lehrkräfte für besondere Aufgaben halte ich durchaus auch für sinnvoll und mittelfristig, das heißt im Zeitraum von 3 bis 4 Jahren, auch für umsetzbar. Bei uns an der Universität Kassel.
Nicht umsetzen will die Kasseler Unileitung die Forderung, alle Unistellen nach erfolgreicher Promotion zu entfristen, etwa bei einer Habilitation. Norma Tiedemann von der Entfristungsinitiative.
Das heißt auch, dass die Promotion eine hinreichende Qualifizierung ist, um eine entfristete Stelle zu haben, auf der man dann Lehre und Forschung mit einer langfristigen Perspektive auch leisten kann.
Der Kasseler Unipräsident Rainer Finkeldey will hingegen nicht, dass eine erfolgreiche Promotion automatisch zu einer unbefristeten Stelle im Hochschulsystem führt.
Und zum einen gibt es ganz sicher Stellen, die wir auch langfristig weiter befristet lassen möchten. Da gehören unsere sogenannten Qualifikationsstellen zu. Das sind Doktorandinnen und Doktoranden, Habilitantinnen und Habilitanten.
Es handele sich um Stellen, auf denen der wissenschaftliche Nachwuchs ausgebildet wird, der laut den Gepflogenheiten des Wissenschaftssystems nur an anderen Universitäten eine Professur bekommen könne, so Finkeldey. Hausberufungen seien nach wie vor verpönt. Kontroversen gibt es schließlich in der deutschen Hochschulpolitik bisweilen auch um die Frage, wer entfristete Stellen bezahlen soll, die für die Beratung internationaler Studierender notwendig sind. Schon länger wird diskutiert, ob deutsche Hochschulen für ausländische Studierende Studiengebühren erheben sollen, um den zusätzlichen Beratungsaufwand zu finanzieren. Die Kasseler Entfristungsinitiative ist strikt dagegen. Carmen Moreschan.
Studiengebühren für ausländische Studierenden ist eine Diskriminierung gegenüber den Studierenden, weil sie ja nicht zusätzliche Angebote oder ein anderes Angebot bekommen als die deutschen Studierenden. Wieso sollten sie dann mehr zahlen?
Weil der Betreuungsaufwand schon wegen verschiedener Sprachen größer wird, lautet das Argument der Befürworter von Studiengebühren für internationale Studierende. Ebenso, dass die deutschen Steuerzahlerinnen und Zahler nicht primär für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Ausland zuständig seien. Doch in Kassel sind sich die verschiedenen Akteure an der Uni einig darin, aktuell keine zusätzlichen Gebühren zu erheben. Wenn die neuen Bund-Länder-Vereinbarungen zur Hochschulfinanzierung und auch die Zusagen aus dem hessischen Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen umgesetzt werden, dann kann auch ohne Studiengebühren mehr entfristet werden, so lautet die Botschaft des Kasseler Uni-Präsidenten Rainer Finkeldey an die Gewerkschaften.
Wenn denn tatsächlich die finanziellen Rahmenbedingungen sich so entwickeln, wie wir das im Moment hoffen und wie es durch den Koalitionsvertrag hier in Hessen, aber auch durch die Einigung zwischen Bund und den Bundesländern im Bereich der Hochschulfinanzierung durchaus gut aussieht.
An der Uni Kassel einigt man sich auf eine Entfristungsinitiative. Ludger Wittkau war das. Und wir wechseln das Thema, aber wir bleiben im Grunde beim gleichen Problem. Atypische Arbeitsverhältnisse. Stichwort Musikschullehrer. Als Lehrerin oder Lehrer an einer Musikschule ein Instrument zu unterrichten, das ist mit Sicherheit ein erfüllender Job für diejenigen, die ihn machen. Dass man davon aber so gut wie gar nicht leben kann, das hat sich rumgesprochen, seit Jahren schon. Wir haben ja vor wenigen Tagen erst noch darüber berichtet, über die Situation in Rheinland-Pfalz. Und das Ganze, das ist ein Teufelskreis, denn die Nachfrage nach Instrumentalunterricht, die ist groß. Was ja erfreulich ist, aber natürlich gibt es durch die prekären Verhältnisse immer weniger Menschen, die sich das auch wirklich antun wollen. Also ein anspruchsvolles Studium mit anschließenden Hungerlöhnen inklusive fehlenden Perspektiven. Themen, die auch beim Kongress Deutscher Musikschulen in Berlin an diesem Wochenende dauerpräsent waren. Aber nicht nur, auch die Frage nach zeitgemäßen Unterrichtskonzepten brennt den Musiklehrerinnen und Lehrern unter den Nägeln. Anja Niels hat zugehört.
Das Cellistenensemble der Musikschule Marzahn-Hellersdorf auf der Bühne des Kongresses Deutscher Musikschulen in Berlin. Für Lotta, Friederike, Ludwig und Rania bedeutet das gemeinsame Musizieren viel.
Also ich glaube, es ist auch so dieser Spaßfaktor, dass man in einem Ensemble sitzt und man plötzlich etwas produziert, praktisch was Größeres als man selber.
Also das Brummen von den Saiten, das überträgt sich ja auf den Körper und dadurch kann man das auch ganz gut mitfühlen.
Also es entwickelt sich und dann wird es immer toller und dann am Ende kommt da richtig was. Das ist schon ein gutes Gefühl.
Das ist einfach so in meinem Herz mit drin und in meinem Blut. Also ich fühle das einfach so. Und Musik übers Handy ist halt was anderes, als das einfach live zu spielen und selber zu können.
Es wird nicht nur musiziert beim Kongress in Berlin. Musiklehrer oder Musikschulleiter sprechen über die verschiedensten Themen, über Inklusion durch Musik, soziale Musikprojekte, medienunterstütztes Lernen, Opernmusikworkshops oder musikalische Früherziehung. Musik teilen, Menschen gewinnen. Das ist das Motto des Kongresses, erklärt der Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Musikschulen, Ulrich Rademacher.
Wir sprechen über das Teilen, über Digitalisierung. Digitalisierung ist auch ein Hilfsmittel, um Musik zu teilen, um unsere Pädagogik zu teilen, um Entfernungen zu überwinden, um Zeiten zu überwinden. Und teilen heißt auch kulturelle Vielfalt. Wir teilen unsere Musik mit der Musik derer, die zu uns gekommen sind.
Besonders der digitale Wandel beschäftigt viele Musiklehrer, meinen die Leiter der Musikschulen in Schwante und Bad Oldesloe.
Also das eine ist das Administrative, was sich verändert. Lehrer-Schüler-Kommunikationen ändern sich, aber auch quasi der Einsatz der App-Möglichkeiten in der Musik. Aufzeichnen der Stunden, Metronomen-Apps, Stimmgeräte-Apps oder vielleicht auch so ein DJing-Unterricht, Crossover, dass man versucht, das mit anderen Instrumenten zu verbinden. Das finde ich ganz spannend.
Darüber hinaus geht es auch um Musiktherapie, Gehörbildung und die pädagogische Bedeutung von Musik in der Schule. Musizieren mache nämlich schlau, sagt Heike Blank, die Leiterin des Cellisten-Ensembles. Die Kinder und Jugendlichen lernten weit mehr, als nur ein Instrument zu spielen.
In einer Gruppe sich bewähren, soziale Sachen und es sind einfach Erlebnisse. Also da vernetzen sich die Neuronen noch viel mehr, als wenn man kein Instrument spielt.
Die Nachfrage nach Unterricht in den Musikschulen in Deutschland sei deshalb riesig und könne längst nicht mehr befriedigt werden, sagt Blank, die selber Geigenunterricht erteilt.
Und dann müssen wir Kollegen finden, die das noch machen. Das wird schwierig inzwischen. Es liegt auch an der Bezahlung.
Denn weniger als 50% der Musikschullehrkräfte in Deutschland sind fest angestellt und werden nach Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt. Die meisten arbeiten nach langem Studium als Honorarlehrer. Bezahlt werden nur die erteilten Musikstunden mit zum Teil unter 25 € pro Stunde. Es darf nur eine begrenzte Zahl an Stunden unterrichtet werden. Ferien werden nicht bezahlt und bei Krankheit oder Absage der Schüler gibt es ebenfalls kein Geld. Wenn man Zeiten für die Vorbereitung, fürs Üben oder die Anreise in verschiedene Musikschulen dazu addiere, bleibe mitunter ein Stundenlohn von unter 3 Euro übrig, sagt eine Betroffene.
Ich bin jetzt 35 Jahre. Ich arbeite jetzt auch schon seit 15 Jahren in dem Beruf, parallel zum Studium. Und ich habe deshalb noch kein Kind, weil ich es mir nicht leisten kann.
Der Verband Deutscher Musikschulen will sich jetzt für eine Verbesserung der Situation einsetzen, sagt Ulrich Rademacher. Er fordert mehr Geld für die Musikschulen und mehr Festverträge.
Wir beobachten jetzt schon einen Rückgang der Bewerberzahlen an den Musikhochschulen für musikpädagogische Studiengänge. Und wenn sich nicht schnell etwas tut in den Kommunen, was Anstellungsverträge für Musikpädagoginnen und Musikpädagoginnen angeht, dann werden wir in 10 Jahren die Musikschulen, die wir jetzt haben, nicht mehr haben.
Für die Musiklehrer in Deutschland geht es also schon längst nicht mehr nur um die Kunst, sondern um wirklich existenzielle Fragen.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Jetzt hat uns gerade eben eher die kulturelle Bildung beschäftigt. Wir schwenken jetzt mal rüber zur Naturwissenschaft. Nicht ganz zufällig heute, denn heute ist Wildbienentag. Das wäre, sagen wir mal ganz ehrlich, vor wenigen Jahren höchstens noch in der Kategorie ferner Liefen aufgetaucht. Aber die Bienen, überhaupt Insekten, sind ja mit Wucht ins allgemeine Bewusstsein gerückt. Das interessiert auch die Schulen, besser gesagt die Schülerinnen und Schüler. Höchste Zeit, das Thema Insektenschutz auch dort stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Und zwar auch schon in der Grundschule mit neuen Unterrichtsmethoden, zum Beispiel in Bochum. Kai Rüßberg hat mitgelernt.
30 Grundschulkinder der 2. Klasse wuseln durch den Klassenraum. Die Materialien des Bienenkoffers sind an verschiedenen Stationen verteilt. An jedem Tisch gibt es eine andere Aufgabe zu lösen, beschreibt Lehrerin Katja Rosenkranz die Situation.
Die Kinder gucken sich genau an, was sie zu tun haben. Gucken zum Beispiel hier bei dieser Station durch eine Becherlupe, gucken sich eine Biene an und müssen die beschreiben. Eigentlich sollen sie da so entdecken, hat vorhin schon ein Kind ganz laut gesagt, oh, die hat ja alles voller Haare, warum? Und dann haben andere Kinder gesagt, ja, weil sie doch den Blütenstaub einsammeln muss. Und das haben sie dann hier durch die Becherlupe erstmal richtig gesehen.
Da war eine Biene, aber die sah für mich etwas größer aus.
Du hast nämlich durch eine Lupe geguckt.
Die Stadt Bochum hat sich 2 dieser Bienenkoffer für den umweltpädagogischen Unterricht in Kindertagesstätten und Grundschulen angeschafft. Sie wurden von der Stiftung Mensch und Umwelt zusammengestellt und enthalten Informationen, fertige Aufgabenblätter mit Materialien und viel zum Anschauen.
Also ich finde den Koffer spitze. Ich bin total begeistert von den verschiedenen Materialien. Die Kinder lieben diesen Imkerhelm. Und ein paar Mal musste ich jedes Kind mit fotografieren. Und dann gibt es ja diese Röhre vom Ei bis zur Biene. Das ist auch für die Kinder genial, sich das anzugucken.
In der aufgeschnittenen Röhre, dick wie ein Arm, ist die Entwicklung einer Larve bis zur Biene mit einem überdimensionalen Modell dargestellt. Das könnte man natürlich auch auf Fotos in Büchern oder Videos in der Schule anschauen, aber das Modell macht es viel anschaulicher, meint Sachkundelehrerin Katja Rosenkranz.
Wenn die Kinder das natürlich hier jetzt einmal so richtig sich angucken können, ist das schon was anderes, als wenn die Lehrerin wieder an der Tafel steht und sagt, so, dann schau mal hier oder so.
Weiterhin stecken im Bienenkoffer auch Spiele wie Memory-Karten mit Insektenmotiven oder Strohhalme, die zu Saugrüsseln werden. Außerdem Malvorlagen oder Bastelanleitungen. Die städtische Umweltpädagogin Rita Brandenburg legt ausgesägte Holzbauteile auf den Tisch.
Eine Nisthilfe für Insekten, also ein Wildbienenhotel, was man hier zusammenbauen kann. Und da ist so eine Anleitung, wie man es machen kann. Das sind die Materialien, die man nutzen muss, um dieses Insektenhotel zu bauen.
Das ist dann eine Aufgabe für ältere Schüler, die eigenständig mit Holz arbeiten können. Die Bochumer Umweltpädagogin findet die im Koffer enthaltenen Materialien gut durchdacht und von Praktikern geprüft.
Mit den ganzen Rückmeldungen und Erfahrungen der Pädagogen, die das eingesetzt haben im Bundesgebiet, ist dieser Koffer dann auch so bestückt worden, wie er jetzt ist.
3 Wochen bleiben die Bienenkoffer in jeder Schule. Das Interesse ist groß. Sie sind schon über mehrere Monate ausgebucht. In der Bochumer Arnold-Schule war das Bienenprojekt erfolgreich, meint Lehrerin Rosenkranz. Die Kinder hätten sehr viel gelernt über Insekten, Arten und Umweltschutz.
Wie viele verschiedene Wildbienen es gibt, das war den Kindern auch nicht klar. Es war für die Kinder spannend, dass man mal darüber gesprochen hat, dass die Honigbiene ja jetzt quasi so eine Art Haustier ist. Da waren die auch erstmal so ein bisschen erstaunt. Und dass die Wildbiene ja im Grunde so ein bisschen so macht, was sie will, aber trotzdem so wichtig für uns ist.
Dazu beigetragen hat auch die Mischung aus Anschauung, sachlichen Informationen und kreativen Anregungen für die Kinder.
Ah, das ist auch nochmal interessant. Den, was hast du gemacht?
Ich habe mich als Biene gemalt und ich habe extra noch meine Brille dazu gemacht und ich finde, das bietet sehr schön aus.
Mehrere Schulstunden stand die Biene auf die eine oder die andere Art im Fokus. Den Grundschulkindern ist nicht langweilig geworden. Bis zum Schluss haben sie begeistert an den Aktionstischen gesessen, gestaunt, gearbeitet und gelernt.
Wir danken Ihnen auch, dass wir den Koffer gekriegt haben. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Ja. Na, Kinder?
Ja!
Sie hören den Deutschlandfunk und zwar die Sendung Campus und Karriere. Depression ist ein wichtiges Thema, über das selten bis nie gesprochen wird. Auch wenn sich das Bewusstsein für diese Krankheit langsam wandelt, es ist in weiten Teilen unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Etwas, das mit Schwäche assoziiert wird, etwas, das man nicht zeigt. Und für einen bestimmten Bereich gilt das möglicherweise noch stärker, für Schulen. Münchner Schüler haben darauf jetzt mit Wucht aufmerksam gemacht, dass es das Problem aber gibt und darauf, dass es in der Schule praktisch nie zur Sprache kommt. Sie haben einen aufwendigen Dokumentarfilm gedreht und zeitgleich eine Petition gestartet, um Depression endlich im Schulalltag zu thematisieren, mit deutlich über 40.000 Unterschriften. Und das Bildungsministerium hat inzwischen reagiert.
Wirklich gekümmert hat sich kein Lehrer um mich. Dieses, du versagst eh, du kannst es nicht schaffen, auch wenn du es probierst, du wirst es nicht schaffen.
60 Minuten bedrückende Erlebnisberichte. Wie fühlt sich Depression an, wenn man an der Schule keine Perspektive mehr sieht?
Also ich wollte nicht mehr rausgehen, ich wollte nicht mehr aufstehen, ich wollte eigentlich gar nichts mehr machen. Ich lag irgendwie den ganzen Tag nur noch im dunklen Zimmer.
5 Gymnasiasten haben das für ihren Film Grau ist keine Farbe mit betroffenen Mitschülern aufgezeichnet. Parallel dazu schrieben sie eine Petition, um endlich die Schulämter, Lehrer und das Kultusministerium auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
Wenn man sich so die Studien anschaut, ist es sicher eine zunehmende Problematik, der wir uns aber auch in der Gesellschaft zunehmend bewusst werden. Und insofern auch ist es wichtig, es in den Schulalltag mit aufzunehmen und auch darüber zu informieren.
Eigene Petitionen und Bürgerbegehren kennt Kultusminister Michael Piazzolo zu gut aus seiner Zeit als Freie Wähler-Oppositionspolitiker. Jetzt trifft es ihn selbst. Umgehend hat Piazzolo jetzt einen 10-Punkte-Plan vorgelegt.
Das heißt, wir wollen die Lehrer informieren, auch im Bereich der Lehrerbildung und Fortbildung. Wir wollen aber auch die vorhandenen Schulpsychologen noch stärker sensibilisieren in diesem Bereich.
Der 10-Punkte-Plan wendet sich sowohl an Lehramtsstudierende als auch an Lehrer, Eltern und Betroffene. Als erstes will das Kultusministerium im Lehramtsstudium das Thema Depression stärker berücksichtigen. Es soll ein Ausbildungsmodul für Referendarinnen und Referendare eingeführt werden. Das Beratungsangebot der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen wird vereinheitlicht und durch die staatlichen Schulberatungsstellen koordiniert. Konkrete Unterrichtsbeispiele sollen in die Online-Ebene der Lehrpläne aufgenommen werden, ebenso ein Lern- und Aufklärungsvideo für Schüler und Erziehungsberechtigte, das über die Homepage des Kultusministeriums bereitgestellt wird. Nicht zuletzt kündigt der Minister Maßnahmen zur Stärkung der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler an, gezielt auf das Thema Depression zugeschnitten. Die Zahl der betroffenen Schüler steigt, bestätigt Siegfried Hümmer, Kunstlehrer an der Mittelschule von Laber, einem Dorf bei Regensburg. 6 Stunden pro Woche ist er als Beratungsrektor Schulpsychologie an 16 Schulen mit rund 3000 Schülern unterwegs. Viel zu wenig, um den gut gemeinten 10-Punkte-Plan vom Kultusministerium umzusetzen.
Bis dato hat man also jetzt nichts weder vom Kultusministerium noch von der Regierung dazu irgendwelche Unterstützung erfahren.
Die Depressionen beginnen immer früher, sagt Hümmer. Neben einem Anstieg der Suizidrate bei Jugendlichen arbeitet er immer häufiger mit spezialisierten Tageskliniken zusammen.
Ich habe jetzt in diesem Schuljahr schon 2 Kinder praktisch in diese Einrichtungen bringen müssen, also von der Grundschule her. Ne?
Man werde vor allem im Bereich des Personals bereits in Kürze nachbessern, verspricht Kultusminister Piazzolo. Allerdings im Rahmen eines bereits bestehenden Programms.
Ja, es ist so, dass wir jetzt jedes Jahr dieses Programm Schule öffnet sich mit 100 Bestücken. Das sind eben sowohl Schulpsychologen als auch Schulsozialarbeiter. Das heißt, im Doppelhaushalt sind jetzt 200 Stellen enthalten.
Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes BLV, sieht die Pläne positiv. Aber die studierte Schulpsychologin würde vor allem den Anteil der Betreuungsstunden im Vergleich zu den Unterrichtsstunden erhöhen. Die Zahl der betroffenen Schüler sei alarmierend. Im Alter von 7 bis 17 Jahren gelten 22% der Schülerinnen und Schüler als psychisch auffällig. An den Grundschulen sind es 2 bis 4% ärztlich diagnostizierte Kinder, bei den Jugendlichen 14%, so Simone Fleischmann. Und die Lehrer merkten es nicht immer.
Ein depressives Kind hat ja eben genau die Störung, dass es sich kaum zeigt, dass du es nicht gleich siehst, dass es auch nicht 1, 2, 3 Punkte gibt, wo du sagen kannst, dieses Kind hat es jetzt, sondern du denkst dir, hey, was war denn mit dem Simon heute? War der da?
Vor allem an Grundschulen, Mittel- und Förderschulen herrsche Lehrermangel, so Fleischmann. Lehrkräften mit der Spezialisierung Schulpsychologie könne man nicht einfach die normalen Unterrichtsstunden für mehr Beratungszeit kürzen. Woher also die Köpfe nehmen, wenn sie sowieso schon fehlen?
Münchner Schüler haben einen Dokumentarfilm gedreht über Depressionen an Schulen. Der Film und die zeitgleich gestartete Petition zeigen bereits Wirkung bis in die Landespolitik. Das war ein Beitrag von Susanne Lettenbauer. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich Corso, Kunst und Pop mit Ina Blodroch am Mikrofon. Unter anderem über die Eröffnung des Rainer-Werner-Fassbinder-Centers in Frankfurt am Main. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.